Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier zusammen mit Jens Schröder, dem Chefredakteur von PM. Hallo Jens.
Hallo.
Jens, du hast uns heute ein, ja, wie soll ich sagen, ein geografisches Thema mitgebracht. Konkreter könnte man auch mal sagen, ein afrikanisches Thema. Stimmt das?
Ja, und zwar ist das tatsächlich etwas, was ich schon seit einer Weile mit mir rumschleppe, so als Frage. Ich bin mal beruflich im Gorongosa-Nationalpark in Mosambik gewesen, eine großartige Erfahrung. Und da habe ich mich gefragt, ob diese Savannenlandschaft, die ich da zum ersten Mal kennengelernt habe, ob das sozusagen der Urzustand des afrikanischen Kontinents ist. Oder zum Beispiel wie die Serengeti, dieses wunderschöne Buschland Tansania, Kenia in Ostafrika. Und jetzt habe ich ein sehr spannendes Buch von Fred Pierce in die Finger bekommen, was auf diese Frage eine sehr überraschende Antwort gibt. Also auf die Frage, ist die Landschaft wie zum Beispiel in der Serengeti, wo Bernard Jimek mit diesem zebragemusterten Flugzeug rumgeflogen ist, ist diese Landschaft das Urbild Afrikas?
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Also ich habe vor vielen, vielen Jahren ja meine Diplomarbeit in Afrika gemacht, genauer in der Kalahari-Wüste. Da habe ich unter anderem Mäuse gefangen. Naja, und die geht ja zum Teil auch in so eine savannenartige Landschaft über. Und ich muss zugeben, für mich ist diese Landschaft eigentlich das Urbild Afrikas. Aber ich fürchte, dass ich da falsch liege, sonst würdest du das Thema womöglich jetzt nicht in den Podcast tragen. Also ist die Antwort auf deine Frage, ob das die Urlandschaft ist, ein Nein?
Ja, tatsächlich. Und mich hat es auch überrascht. Die ist ein ziemlich klares Nein. Auch wenn sehr viele, inklusive Bernard Jimek, das so gesehen haben, dass sie im Urafrika sozusagen da agieren und den Urzustand schützen müssen. Die Antwort ist etwas komplizierter, aber sehr, sehr interessant und gerade aus heutiger Sicht interessant. Sie hat nämlich etwas zu tun mit einer Pandemie. Eine Krankheit, die im ersten Moment eher für Tiere ein Problem ist, in zweiter Linie aber auch dann ganz stark die Menschen betroffen hat. Und zwar ist das die Rinderpest.
Oh, okay. Und das heißt, dass eine Krankheit, ein Erreger, eine ganze Landschaft, die Landschaft von Afrika geprägt hat? Also da müsstest du jetzt etwas genauer mal erklären.
Ja, sehr gern. Also die Rinderpest ist eine schlimme Entzündung des Verdauungstraktes bei den Rindern, ausgelöst durch ein sehr ansteckendes Virus. Und Rinder, die sich damit infizieren, sterben sehr, sehr schnell daran, wenn sie nicht behandelt werden. Das Virus wurde dann 1887, Stichwort Kolonialzeit, von einer italienischen Militäreinheit in Ostafrika eingeschleppt und hat sich dann richtig explosionsartig ausgebreitet, zunächst Richtung Westen, Richtung Atlantik. Die Bevölkerung in Afrika hatte überhaupt keine Erfahrung mit dieser Erkrankung und diesem Virus, das dieses Vieh betraf. In Europa war man da schon erfahrener, da gab es die Krankheit schon früher, da hatte man schon Strategien entwickelt, ganz schnell Tiere töten, die bestimmte Symptome hatten und so weiter. In Afrika kannte man das überhaupt nicht.
Okay. Und du hast gesagt, das ist eine Krankheit, die von einem Virus ausgelöst wurde. Mhm. Hat dieses Virus denn nur die Tiere befallen oder auch Menschen?
Ja, also das Virus befällt nur Tiere. Aber im Afrika jener Zeit, muss man vielleicht sagen dazu, hing alles von diesen domestizierten Tieren ab, von Rindern eben. Und viele dieser Gesellschaften waren eben Hirtengesellschaften. Die Rinder waren nicht nur als Nahrungsmittel wichtig für Fleisch und für Milch, sondern auch für die Mobilität der ganzen Gesellschaft, also für den Transport mit Ochsenkarren, Transport von Dingen und auch für den Ackerbau entscheidend als Zugtiere beim Pflügen. Es gab also diese Pferdewirtschaft nicht, auch für Leder, wenn man so will, aber das ist vielleicht zweitrangig. Und dann muss man sagen, ganze soziale Strukturen waren auf den Rindern aufgebaut. Also Rinder waren auch so eine Art Zahlungsmittel, als Brautpreis zum Beispiel, der wurde in Rindern entrichtet, als Sühne für Straftaten. Man hat dann Strafen bezahlt in Rindern und so weiter. Und diese Rinderpest hat sich dann eben binnen 5 Jahren beinahe über die ganze Breite des Kontinents bis Richtung Atlantik vorgeschoben. Und da hat sie wirklich auf breiter Front die Viehbestände dahin gerafft. Und noch 5 Jahre später ist diese Rinderpest dann auch bis ganz in den Süden vorgedrungen. 1897 war sie dann tatsächlich unten am Kap der Guten Hoffnung auch. Und die Ochsen sind, das haben Zeitzeugen beschrieben, teilweise so schnell gestorben, dass sie noch im Joch eingespannt waren, als sie umgefallen sind. Ganz schrecklich. Und es waren so viele Kadaver dann, dass nicht mal die vielen wilden Aasfresser in Afrika das alles fressen, verwerten konnten.
Oh Gott, also ich habe irgendwie den Geruch in der Nase jetzt gerade und das Ganze ist ziemlich unglaublich. Also ich verstehe jetzt erst allmählich so diese Dimension, das klingt total gigantisch. Das hat ja dann wahrscheinlich auch schreckliche Hungersnöte gegeben, oder?
Ja, tatsächlich. Also die Seuche hat wirklich 1/3 aller Äthiopier und 2/3 aller Maasai und auch in den Nachbarländern, vor allen Dingen Ostafrika, aber auch anderswo, Millionen Menschen mittelbar getötet, eben durch Hungersnöte. Es sind auch Kriege entstanden durch neue Konfliktlinien, die Konkurrenz um immer weniger Ressourcen. Und eben ganze Gesellschaften sind zusammengebrochen, weil ihre Organisationsform irgendwie auf Viehzucht und Rinderhaltung und so weiter beruhte.
Okay, verstehe. Aber du hast eben ja auch schon gesagt, das war ja die Zeit des Kolonialismus, also eine Zeit, wo, ja, wie soll man sagen, die Europäer Afrika ja quasi unter sich aufgeteilt haben und für sich in Beschlag genommen haben. War das denn für die Kolonialherren auch ein großes Problem?
Also auf eine paradoxe Weise hat es den Kolonialmächten tatsächlich sogar genutzt, bei ihren Bestrebungen, Afrika in den Griff zu kriegen und die Kontrolle zu behalten und zu festigen. Erstens gab es schon veterinärmedizinische Behandlungsmethoden, auch eine frühe Impfung war dann schnell in Europa verfügbar gegen diese Rinderpest, also wo die Tiere geimpft werden konnten. Und diese Methoden, diese Medizin, hat man dann den europäischen Siedlern vorrangig zugutekommen lassen. Und das wiederum hat deren Überlegenheit gegenüber der einheimischen Bevölkerung nochmal erhöht und verfestigt. Dazu kam dann auch, dass viele Afrikaner dann gezwungen waren, weil sie plötzlich kein Vieh mehr halten konnten, einfach aus Not dann die schlecht bezahlten Arbeitsplätze bei weißen Kolonialfirmen oder vor allen Dingen in den Minen anzunehmen, gefährliche und schlecht bezahlte Arbeitsplätze, weil sie einfach irgendwas verdienen mussten. Und vorher hätten sie die Jobs nicht angenommen, weil sie dann eben Rinder weitergezüchtet hätten. Und das hat eben die Hierarchie der Gruppen, hier die europäischen Kolonialherren und dort die einheimische Bevölkerung, diese Hierarchie, dass die einen überlegen waren und die anderen gelitten haben, das wurde dadurch mit zementiert, weil den Afrikanern auch ein letztes Stückchen Autonomie geraubt wurde. Und man muss auch sagen, auch beim Völkermord der deutschen Kolonialherren an den Nama und Herero im heutigen Namibia, hat dieser immer weiter angeheizte Konflikt durch die Rinderpest auch eine Rolle gespielt.
Hm, das ist ja furchtbar und wirklich unglaublich. Das ist ja so wie so ein Dominoeffekt mit einer ganzen Reihe schrecklicher Folgen. Mhm. Aber wir sind ja eigentlich eingestiegen in den Podcast am Anfang eben mit der Serengeti und du hast gesagt, die Rinderpest, also diese Pandemie, die hat eben diese Landschaft geprägt. Und wie kann man sich das vorstellen?
Genau, wir haben jetzt einen relativ weiten Bogen gemacht, aber ich fand es wirklich interessant, weil ich das alles nicht wusste. Kommen wir zurück zur Serengeti. Speziell dort und auch in heutigen Nationalparks in der Gegend in Ostafrika war das so, dass diese Region eben früher stark von Viehzucht und von Hirtenvölkern geprägt war. Das waren also offene Weidegründe, Landschaften, die wurden von Millionen domestizierten Rindern offen gehalten, gedüngt, betrampelt und so weiter. Das sah völlig anders aus als heute. Erst dieses Massensterben durch die Rinderpest und dann die Entvölkerung der Region hat dann die Natur dort in ein neues Gleichgewicht geführt oder dazu gezwungen, ein neues Gleichgewicht zu finden und das dann eben zu dieser heutigen buschigen Savannenlandschaft geführt hat, die wir heute dort kennen und die wir so toll finden.
Und nicht nur wir, also ja auch Bernhard Schimek, der Naturschützer, der hat ja diese Naturparks immer vor der Besiedlung durch den Menschen ja schützen wollen, so als sei das die Urlandschaft Afrikas,
ja,
oder nicht?
Das hat er auch so ähnlich erzählt. Und ich glaube, es war ihm vielleicht selber nicht klar, dass die Maasai dort, wo er die Natur auch vor Menschen schützte und wo er seine wunderbaren Filme gemacht hat, die diese Landschaft berühmt gemacht haben und die Region, dass die Maasai dort ein paar Jahrzehnte vorher noch mit riesigen Rinderherden die Landschaft ganz anders geprägt hatten. Und es gab sogar Naturschützer, die hielten jetzt die Maasai davon ab, in diesen neuen Naturschutzpark zurückzukehren, weil sie gesagt haben, das Naturschutz, das ist Naturlandschaft, die muss ja menschenfrei sein. Das war natürlich paradox.
Allerdings echt skurril. Also irgendwie irre Zusammenhänge, so das alles insgesamt. Aber heute hört man ja eigentlich von der Rinderpest irgendwie gar nichts mehr. Also wie kommt das?
Also die Rinderpest ist tatsächlich neben den Pocken eine von nur zwei Infektionskrankheiten, die die Menschheit mit medizinischen Künsten vollständig ganz offiziell besiegt hat. Seit 2011 erst, ja, schon noch nicht so lange her, gilt die Rinderpest als komplett ausgerottet. So lange hat das gedauert.
Okay, also es mag jetzt lang erscheinen, aber ich meine, immerhin ist es ja dann geglückt. Und wie ist das gelungen?
Das klingt in der aktuellen Corona-Situation irgendwie bekannt. Also mit einer Impfung vor allem. Besonders seit den 1990er Jahren, als man einen Impfstoff entwickelte, der in den afrikanischen hohen Temperaturen nicht sofort unbrauchbar wurde. Der war halt temperaturstabiler. Das ist ja heute auch ein Thema mit Corona-Impfstoffen. Und dazu kam dann tatsächlich die Entwicklung eines Schnelltests, der die Rinderpest besser von anderen harmloseren Tierleiden unterscheidbar gemacht hat. Also das klingelt natürlich bei allen heute. Dieses Thema Schnelltest haben wir ja auch. Und nicht zuletzt, dritter Faktor, internationale Zusammenarbeit. Die UNO hat eine ganz schlagkräftige Kampagne in allen betroffenen Ländern organisiert, sehr, sehr stringent. Und nur so hat sich das Virus in dieser immer globalisierteren Welt wirklich besiegen lassen. Also es ist vielleicht so ein bisschen auch ein Lehrstück für das, was uns heute so bevorsteht.
Mhm.
Nicht in den schrecklichen Konsequenzen, sondern in den Mitteln und Wegen, wie wir dagegen kämpfen können.
Mhm. Ja, allerdings. Und also tatsächlich kommt das in Anbetracht all dessen, was wir im vergangenen Jahr erfahren haben, total bekannt vor. Und doch, also das ganze Thema Urlandschaften Afrikas, Jens, was du uns heute erklärt hast, ist auch für mich, obwohl ich ja längere Zeit in Südafrika gearbeitet habe, zugegebenermaßen peinlicherweise neu. Also danke dir sehr für diesen Einblick in die Geschichte und ich hoffe euch, liebe HörerInnen, hat es ebenso gut gefallen wie mir und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss.
Dankeschön, wiederhören.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hey, stopp! Noch nicht ausschalten, den Podcast.
Moment, halt!
Hier sind Lars und Ivy von Unnützes Wissen.
Und wir würden euch recht herzlich einladen, einfach mal bei unserem Podcast reinzuhören, wenn ihr noch nicht genug habt. Wir haben nämlich etliche Fakten für euch.
Die euch im Leben vielleicht nicht weiterbringen, aber auf jeden Fall bei der nächsten Skype-Konferenz zum Star werden lassen.
Audio Now.